von Sekunde eins an fing es eigentlich an, dass alles ein reines Improvisieren ist und auch ein Überleben. Also schnell zu überlegen, okay, wo sind die Kinder gerade? Die waren noch nicht zu Hause. Ich habe immer gedacht, dass wir dann doch dieses Wunder bekommen und dass wir das zusammen machen werden. Und dass ich aber am Ende allein dastehe und ohne noch ein einziges Wort gesprochen haben zu können, diese Last des Lebens alleine tragen zu müssen, daran habe ich bis zur letzten Minute nicht geglaubt. Dieser Schmerz, es ist wirklich Trauer, es ist ein wirklich körperlicher Schmerz, der war omnipräsent und die ganze Zeit und der tat so weh und hat so, so, so gebrannt. Aber irgendwann gehen die Spitzen so ein bisschen raus, die Schärfe geht so ein bisschen raus.
Sterben und Trauern. Das ist der Podcast über Abschied, Erinnerung und der Weg zurück in ein glückliches Leben 2.0. Mit Lea und Michael Reinhardt und mit prominenten Gästen, die über ihre Trauer und ihr Leben mit dem Verlust sprechen. Nach dem Erfolg der ersten Staffel Sterben und Trauern und dem daraus entstandenen Buch Sterben ungeschminkt geht's jetzt weiter. Persönlicher, nahbarer und voller mutmachender Geschichten. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Katrin Kampmann ist heute zu Gast. Sie ist Journalistin, Mutter von zwei Kindern und jung verwitwet. Ihr Mann starb vor 3 Jahren ganz unerwartet beim Joggen. Und die gemeinsamen Kinder, die waren damals gerade mal 1,5 und 4 Jahre alt. Katrin selbst erst 33.
Ja, und Katrin ist eine Frau, die sehr offen darüber spricht, wie sich ihr Leben nach diesem radikalen Verlust verändert hat. Und, das ist das Wichtigste, wie man trotzdem weiter leben, weiter lieben und auch weiter wachsen kann. Auf Instagram teilt sie ihre Geschichte, um anderen Mut zu machen. Sie schreibt über Alltag und Ausnahmezustand, über Trauerpfützen und über Familienpicknicks auf dem Friedhof und über den Satz, der viele begleitet: Es ist nicht leicht, aber es wird leichter.
Wir sprechen mit ihr heute darüber, was es bedeutet, jung verwitwet zu sein, wie Kinder ihre Kinder trauern und wie eine neue, glückliche Zukunft entstehen kann, in der auch immer genügend Platz zum Trauern und Erinnern bleibt. Herzlich willkommen, Katrin. Nimm uns doch mal mit in den Tag, der dein Leben verändert hat, weil dein Mann von jetzt auf gleich nicht mehr ansprechbar war. Er ist ein bisschen später gestorben, aber es gab diesen einen Tag, wo er beim Joggen umgefallen ist und ab diesem Zeitpunkt quasi nicht mehr für euch da war.
Ja, genau. An dem Tag, als alles losging, saß ich an genau dem gleichen Ort, an dem ich jetzt auch sitze. Wir waren beide im Homeoffice und haben gearbeitet und mein Mann hat seine Mittagspause genutzt und wollte eine Runde joggen gehen. Und ich habe ihn hier, wo ich jetzt sitze, aus dem Fenster konnte ich ihn noch sehen, wie er losgegangen oder losgelaufen ist. Und so 1,5 Stunden später oder so hat es an der Tür geklingelt und meine Schwiegereltern standen vor der Tür und sagten, lass uns mal schnell rein, es ist irgendwas passiert. Wir wissen noch nicht was, aber es ist was passiert. Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und ich habe dann in der Notaufnahme die Informationen bekommen, was passiert ist. Also er hatte eine Hirnblutung und ab diesem Moment war nichts mehr, wie es vorher war. Also das hört sich so einfach und pathetisch an, aber ab diesem Moment ist alles egal. Also es waren die Videokonferenzen egal, in denen ich eigentlich gerade saß. Es waren alle Termine egal. Es war von Sekunde eins an fing es eigentlich an, dass alles ein reines Improvisieren ist und auch ein Überleben. Also schnell zu überlegen, okay, wo sind die Kinder gerade? Die waren noch nicht zu Hause. Der Kleine schlief oben in seinem Bettchen, aber da dafür zu sorgen, dass irgendjemand kommt, auf den aufpasst und dass die Große irgendwie abgeholt wird und Ausnahmezustand ab Sekunde eins. Und immer so das Gefühl, also ab diesem Moment, wo es klingelt und dieser Satz fällt, es ist was passiert, hat sich das angefühlt eigentlich wie in einem Film. Also die Sätze, die dann folgten und so, die waren irgendwie so klar. Also das war irgendwie so, man hat solche Szenen schon oft gesehen, in Filmen und Fernsehen, und irgendwo im Unterbewusstsein ist ein Drehbuch dafür, wie sowas abläuft. Aber bis das dann anfängt, das richtig durchzusickern, das passiert mir jetzt gerade und es passiert wirklich und das ist jetzt nicht ausgedacht, das dauert eine ganze Zeit.
Ich glaube, es ist ja auch typisch, man funktioniert in einem solchen Moment erstmal. Und wahrscheinlich hattest du ja auch noch Hoffnung zu diesem Zeitpunkt. Er war ja nicht tot, sondern du wusstest, sehr schlimm, eine Hirnblutung, aber die kann man ja auch überleben.
Genau. Also das, er lag 8 Tage auf der Intensivstation und es ging eigentlich eine ganze Zeit lang ganz gut, aber es ging auch dann irgendwann immer schlechter und es war eigentlich sehr klar, dass es ja ausweglos ist ab einem gewissen Zeitpunkt. Und trotzdem war da die ganze Zeit diese tiefe Überzeugung, wir kriegen das Wunder. Also das passiert uns jetzt nicht, sondern wir werden das schaffen. Und sogar auch nicht, dass ich gedacht habe, das wird alles wieder super und ich packe die nächste Woche ins Auto, wir fahren nach Hause und dann ist alles wieder wie vorher und in 2 Wochen gehen wir wieder zusammen joggen oder so. Sondern ich hatte, glaube ich, schon bevor das passiert ist, hatte ich immer eine sehr große Wertschätzung dafür, dass wir es sehr gut miteinander hatten und dass wir ein sehr gutes Leben hatten und sehr viel Glück. Und ich habe wirklich in diesen 8 Tagen Intensivstation ganz oft gedacht, das wird jetzt schlimm und das wird schwer und nichts wird sein wie vorher, aber das schaffen wir dann. Das wird dann unsere Geschichte und das werden wir dann, das ist jetzt unsere Last, an der wir zu tragen haben werden. Aber ich habe immer gedacht, dass wir dann doch dieses Wunder bekommen und dass wir das zusammen machen werden und dass ich aber am Ende allein dastehe und ohne noch ein einziges Wort gesprochen haben zu können, diese Last des Lebens alleine tragen zu müssen. Daran habe ich bis zur letzten Minute nicht geglaubt.
Als dein Mann gestorben ist, das ist ja nicht nur, der Moment ist zu Ende, euer Leben, euer gemeinsames Leben ist zu Ende, aber auch alle Pläne, alles, was ihr irgendwie gemeinsam geschmiedet habt, die Zukunft. Wie ging es dir mit diesen Gedanken? Denkt man dann überhaupt schon so weit?
Ja, es ist an Zukunft war gar nicht zu denken. Also ich habe, als das war und auch immer, wenn es schlecht aussah und relativ, also wenn es eigentlich, also das, der Tod stand eigentlich völlig ungeschminkt vor mir und hat gesagt, so, hier bin ich übrigens, setz dich mit mir auseinander. Aber ich habe halt, den habe ich immer weggedrückt, diesen Gedanken, den wollte ich nicht zulassen. Also alles, was Zukunft war, das hat in meinen Gedanken eigentlich gar nicht stattgefunden, höchstens in so ganz wilden Ideen von, wenn es dann darum ging, naja, also zwischendurch fiel das mal, eine berufliche Wiedereingliederung frühestens in so und so 4 Monaten, solche Prognosen wurden mir zwischendurch genannt, wo ich dachte, berufliche Wiedereingliederung, das kann ich mir schon gar nicht mehr vorstellen, aber also dieser Gedanke an die Zukunft, der war eigentlich immer sehr weit weg. Das, was eigentlich viel erschütternder noch ist, ist das, wenn, im Englischen sagt man dazu life-changing losses. Also es gibt Verluste, die verändern dein Leben. Also wenn du jemanden verlierst, der dir sehr eng nahesteht und den du liebst, dann macht das sehr viel mit dir. Also zum Beispiel, wenn ein Bruder stirbt oder ein Onkel oder so, den kann ich ja sehr lieben und auch sehr vermissen und das macht viel. Aber es gibt Verluste, die verändern eben das ganze Leben. Mein ganzes Leben ist ja mit einem Menschen zusammen erbaut. Und auf einmal bricht nicht nur diese eine Hälfte weg, die dieser Mensch ausmacht, sondern noch viel mehr, weil dieser eine Mensch macht eigentlich auch mindestens die Hälfte von dem aus, was ich bin. Also wir waren zusammen, seit wir Teenager waren, wir sind zusammen erwachsen geworden. Ich weiß gar nicht, wie ich bin ohne ihn. Und alles, was ich, es gibt keinen Menschen, den ich so gut lesen kann, von dem ich in jeder Sekunde, in jeder Situation weiß, was der gerade denkt und was er zu Dingen sagt. Und er weiß das auch von mir. Und da geht auch ganz viel von einem selbst kaputt, wenn so jemand auf einmal weg ist. Also das, dann an die Zukunft zu denken, das ist, also es hat wirklich lange gedauert, bis das überhaupt ging. Oder bis das auch so ging, dass da irgendwie ein bisschen Verstand dabei war. Da waren dann erst nur irre Ideen irgendwie.
Ja. Wenn du mal an die ersten Tage nach dem Tod deines Mannes zurückdenkst, gab es da so kleine Handlungen und Gedanken, die dich dann doch jeden Tag wieder so stark gemacht haben, aufzustehen? Was hat dir in dieser schwierigsten Phase überhaupt geholfen, einen letzten Rest an Lebensmut und Lebensenergie zu haben?
Naja, also einmal ist es die Gewissheit, dass man ja muss. Also ich habe, als er im Sterben lag, habe ich mir so vorgestellt, wie das wäre, wenn er sterben würde, ohne dass dieser Gedanke überhaupt, dass ich mich getraut hätte, das ansatzweise zu formulieren, aber so diese Idee davon. Und dann war in meinem Kopf der Satz, wenn das passiert, bin ich raus, da mache ich nicht mit. Ich habe mir vorgestellt, wie so Zeitungsanzeigen aussehen, so Traueranzeigen und so. Das mache ich nicht, da bin ich raus. Ja. Und dann ist es aber passiert und dann saß nach dieser Todesnacht saß meine Mutter vor mir und hat mir gesagt, du Kathi, ich weiß, das ist alles richtig schlimm, aber was jetzt passiert, ist einfach eine sehr wichtige Zeit und das kannst du nicht wiederholen. Also es wird jetzt entschieden, wie wird die Beerdigung sein und diese Dinge, und das kannst du nur jetzt machen und das willst du für ihn tun. Und das war dann immer der Antrieb zu sagen, natürlich will ich nicht, dass über meinen Kopf hinweg entschieden wird, welche Blumen auf seinem Sarg sind.
Ja.
Also das möchte alles ich entscheiden, weil ich habe mich selbst als den wichtigsten Menschen für ihn immer gesehen und wusste, wenn jemand das machen muss, dann ich. Und das ist das, was ich jetzt noch für ihn tun kann. Und das war ein ganz großer Antrieb.
Und hattet ihr vorher schon mal darüber gesprochen, was wäre, wenn ein Elternteil stirbt beispielsweise? Ich meine, mit Anfang 30 ist es eher nicht üblich.
Wir haben tatsächlich, also wir haben gar nicht über, wenn unsere Eltern sterben oder so gesprochen. Wir haben absurderweise darüber gesprochen, wie es wäre, wenn einer von uns stirbt.
Mhm.
Also das ist im Nachhinein auch völlig abgefahren und fast gruselig. Und ganz viele von den Profis, die einen dann ja begleiten, also Bestatter, Seelsorger und so weiter, waren alle total überrascht. Aber wir hatten diese Gespräche geführt. Also ich wusste, was für eine Art der Beerdigung er möchte. Ich wusste, auf welchem Friedhof. Ich wusste sogar, welche Ecke von diesem Friedhof er gut findet und welche nicht. Ich wusste, dass er schon das angemessen findet, dass die Leute dann schwarz tragen. Und er hatte mir vorher ein Lied, das uns sehr verbunden hat. Dazu hat er mir gesagt, das hört sich jetzt schrecklich an, aber ich habe mir vorgestellt, wenn du stirbst, dann würde ich das auf deiner Beerdigung spielen. Und also das war, und ohne dass da jetzt immer so eine dass das irgendwie makaber gewesen wäre oder so. Aber wir haben da einfach drüber gesprochen.
Das hat dir in dem Moment bestimmt auch geholfen.
Das
weil
hat
du wusstest, was er möchte. Ja.
Genau, also ich wusste, dieses Lied, es verbindet uns so sehr, das ist das Lied. Ja, wir hatten seltsamerweise über viele Dinge gesprochen und das hat mir sehr, sehr, sehr geholfen, weil ich mich dann auch selbst nicht so hinterfragen musste. Also ich wusste, das will er so. Und ich bin der Mensch, der das alles entscheiden soll, weil er mir diese Vollmacht sozusagen gegeben hat.
Ist ja sehr bemerkenswert. Ja. Ihr wart total jung, habt zwei kleine Kinder, führt ein, unterstelle ich mal, ein glückliches Leben und sprecht über ein Thema, das noch immer die Mehrheit der Menschen verdrängt, über den Tod und wie man das gestalten konnte, finde ich schon sehr bemerkenswert.
Ja. Ich weiß auch nicht, wie es kam. Also ich meine, das war natürlich auch beeinflusst durch eine Fernsehserie, die wir gesehen hatten, Das letzte Wort mit Anke Engelke. Da geht es um genau diesen Fall. Man stirbt plötzlich, eine total, kann ich jedem empfehlen, ist auch in der Retro-Perspektive gesehen, ist das ein sehr, sehr treffendes Bild, das da gezeichnet wird. Das hatten wir zusammen gesehen. Und also irgendwie haben wir uns diesem Thema schon ein Stück weit angenommen. Und das war aber von uns beiden auch motiviert, dass wir auch darüber gesprochen haben, was wünschen wir uns, falls wir beide sterben, was soll mit den Kindern sein und solche Dinge. Also wir hatten einfach über viele Dinge gesprochen. Und das empfinde ich jetzt als sehr, sehr großes Geschenk.
Wie war das denn, von jetzt auf gleich alleinerziehend? Dem Ganzen warst du dir natürlich in der Situation wahrscheinlich nicht bewusst, aber welchen Rückhalt hattest du auch von deiner Familie und seiner Familie? Waren die alle in der Nähe?
Ja, also wir sind zurück, also nach unserem Studium sind wir zurückgezogen in unseren Heimatort und haben sowohl meine als auch seine Eltern sehr nah bei uns. Und das war wirklich, das hat mich gerettet, also so rein, was einfach das Organisatorische angeht, weil das Wort alleinerziehend war, als ich auf der Intensivstation stand und alles war passiert, hämmerte dieses Wort alleinerziehend so in meinen Kopf und es fühlt sich an wie eine ganz schwere Last auch. Ich habe immer schon gedacht, wie schaffen vor allem Frauen das alleine, dass zwei kleine Kinder zu haben, ist auch zu zweit schon super anstrengend und man weiß auch nicht, wo einem der Kopf steht. Und das alleine zu machen, unglaublich. Und ich hatte dann eben meine Eltern und meine Schwiegereltern da, die immer alles gegeben haben und geben. Mein Vater ist die ersten Monate hier wirklich bei mir eingezogen und hat alles gemacht, weil ich auch wirklich es niemals alleine gekonnt hätte. Also ich hatte ganz viele Zusammenbrüche, ich hatte Panikattacken und ich war einfach nicht in der Lage, immer zu sagen, jetzt gerade kann ich mich gut kümmern, sondern das konnte immer über mich kommen, dass ich einfach mich selbst so verloren habe, dass ich gar nicht die Kraft dazu gehabt hätte.
Wie hat denn dein Umfeld insgesamt reagiert? Viele Trauernde berichten, dass sich auch Bekannte und selbst Freunde von ihnen abwenden, weil sie diesen Trauerschmerz einfach selber nicht irgendwie verarbeiten können, weil sie so mit dem Tod konfrontiert Ängste haben. Hast du sowas auch erlebt oder welche Art von Unterstützung hast du bekommen? Wer waren dir die wichtigsten in dieser schlimmsten Phase?
Also ich und wir haben das große Glück, dass wir Freundeskreise haben, die sehr ja ihr Herz sehr zeigen irgendwie, die sehr sehr viel Herz füreinander auch haben, und die waren und sind sehr für mich da, und ich habe halt von Anfang an sehr viel gesprochen. Also ich glaube, ich habe es den Leuten relativ leicht gemacht, ihnen zu zeigen, was ich brauche und wie man mit mir umgehen kann und dass ich auch darüber sprechen möchte. Und dadurch, glaube ich, habe ich vielen auch die Angst davor genommen. Und ich habe viele Leute, die mir sehr verbunden sind, die mir sehr geholfen haben. Es gibt einzelne, weil man, also ich war halt, oder ich bin lange als junge Witwe auch eine sehr schlechte Freundin gewesen, weil ich überhaupt keine Kapazitäten in meiner Welt hatte, darüber nachzudenken, was bei den anderen los sein könnte. Im Gegenteil, dass ich sogar manchmal gedacht habe, ich kann es nicht hören. Was auch immer ihr mir erzählen möchtet darüber.
Die Anhäufung von Banalitäten, während man selber existenziell letztendlich leidet, ja.
Genau, also da muss man auch gar nicht immer kommen mit, sei froh, dass du einen Mann hast, mit dem du dich streiten kannst, sondern es ist wirklich einfach so dieses, dass man erst weiß, wie schwer es sein kann, wenn es einen so richtig erwischt und wie schwierig und anstrengend junge Familie sein kann und berufstätig dabei zu sein und so, das wusste ich vorher schon. Das heißt, ich war sehr lange, glaube ich, nicht die allerbeste Freundin, aber ich hatte die allerbesten Freunde und Freunde um mich, die das genauso immer noch sehen. Also ich glaube, ich könnte in Jahren immer noch sagen, es geht mir gerade total dreckig, und dann würden die nicht sagen, warum denn jetzt? Es geht dir doch schon lange wieder gut. Die würden sagen, ja, ich weiß. Und das ist nur angemessen.
Ja, prima.
Ja, aber es gibt natürlich auch Menschen, mit denen der Kontakt dann einfach ein bisschen weniger wird. Also ich habe nicht diese starke Abkehr von irgendwem gehabt, sondern eher so dieses, dass manche Dinge einfach ein bisschen einschlafen oder vielleicht auch nicht mehr so gut funktionieren, weil da ja eben ein Mensch fehlt, um den diese Kontakt, also das ist, wir sind ja in einem Geflecht. Wenn aus diesem Geflecht jemand rausbricht, der uns verbunden hat, dann fehlt uns manchmal auch was. Manchmal bringt uns das sogar näher, weil wir merken, wie sehr wir ihn vermissen und das teilen.
Was gab's denn in dieser, gerade in dieser Anfangszeit vielleicht doch was dich gehalten hat? Was hat dir geholfen? Wie sind die Menschen in deiner Meinung nach richtig auf dich zugegangen? Und was konntest du gar nicht hören?
Also ich fange mit dem gar nicht hören an. Also das Schlimmste eigentlich sind Vergleiche. Also wenn jemand sagt, ja, ich weiß, wie es dir geht, weil mir geht es auch ganz schlecht. Mein Onkel ist auch vor 3 Jahren gestorben. Ja. Das, nachdem eine Woche vorher mein Mann gestorben ist, das geht nicht.
Ja.
Ohne jetzt kann ich sehen, man kann niemandem seinen Schmerz absprechen, aber es ist einfach nicht vergleichbar und das kann man dann auch nicht ertragen. Was mir allerdings geholfen hat, ist, dass Menschen auf mich zugekommen sind, die gesagt haben, ich weiß, wie Trauer sich anfühlt und ich weiß, wie es ist, wenn es richtig doll wehtut, und ich bin bereit, mit dir darüber zu sprechen, und wenn du mit mir zum Friedhof fahren möchtest und solche Dinge, also die einfach sich völlig offen dafür gezeigt haben und auch für jede Idee, die ich gerade hatte. Also ich hatte eine Zeit, da musste ich alles lesen über Nahtoderfahrungen und das Leben nach dem Tod und habe einfach sehr, sehr nach Antworten gesucht. Und da dann Menschen zu haben, die sagen, ja, ich habe auch einen schweren Verlust erlebt und ich habe mich auch schon mit diesen Themen beschäftigt und ich habe meine eigenen Ideen dazu und ich habe vielleicht auch schon Erfahrungen gemacht dazu, die dafür offen sind, das hat mir total geholfen.
Ja, Katrin, du hast deinen Mann verloren, aber es gibt 2 andere Menschen in deinem Umfeld, die ihren Vater verloren haben. Deine beiden Kinder, die waren ja noch sehr klein. Und ich kann mir vorstellen, das war ja auch zusätzlich für dich nochmal eine große Herausforderung, deinen Kindern verständlich zu machen, der Papa kommt jetzt nicht mehr. Wie hast du das geschafft?
Ich habe einfach, ich glaube, ihr habt eben gefragt, was hat mir geholfen in der ersten Zeit? Und das ist natürlich auch die Mutterrolle. Also die Verabredung, wenn man sich liebt und gemeinsam Kinder bekommt, ist, dass da auf einmal kleine Menschen kommen, die rutschen in der Top 10 der Lieblingsmenschen für alle beide automatisch auf die Oberplätze, und das ist alles klar. Also,
ja.
ein Kind wird geboren, man schaut sich an und man hat, ohne dass man sagen muss, wenn die Verabredung, wenn unser Haus brennt, wehe, du rettest mich.
Ja.
Ne, dadurch war halt für mich auch immer klar, es ist für ihn das aller, selbst wenn ich vor die Hunde gehe dabei, aber für ihn, so sehr er mich auch liebt und geliebt hat, aber das aller Wichtigste für uns beide ist, dass unsere Kinder da gut durchkommen.
Ja.
Und dass diese Gewissheit ist wie ein Auftrag, und das hat mir eine unglaubliche Kraft gegeben in den Momenten, wo es drauf ankommt, und das gelingt überhaupt nicht immer. Die Kinder haben auch Zusammenbrüche gesehen, bei denen ich mich nicht im Griff hatte, wo ich auch wild rumgeschrien habe oder so. Und jetzt ich weine vor den Kindern viel und immer, und das gehört dazu. Und sie sollen das auch sehen, sie müssen sehen, Papa ist nicht einfach weg und keiner redet drüber, sondern diese Gefühle sind echt und da und sollen da auch sein. Aber es gab natürlich auch Momente, wo ich das nicht so gut im Griff hatte, dass es irgendwie blöd war. Aber in den meisten entscheidenden Momenten hat mir das geholfen, also zu wissen, das ist jetzt verdammt nochmal mein Job, das jetzt richtig gut zu machen und das aufzufangen und für beide zu lieben und für beide aufzupassen. Und dann schafft man das.
Hast du da auch professionelle Hilfe in Anspruch genommen, Katrin?
Ja, ich habe hatte ich das Glück und habe einen Therapieplatz bekommen, einfach um auch vorzusorgen, dass ich gesund bleibe in dieser ganzen Sache. Aber die meisten Dinge, was das angeht, also was die Kinder auch angeht, und so, habe ich so relativ allein gemacht. Hatte einmal ein Gespräch mit einer ganz tollen Trauerbegleiterin. Das ist auch etwas, was ich immer jedem, also ne, man spinnt ja sein Netz, und immer wenn Menschen jung verwitwet sind, irgendwo in 200 Kilometern Umkreis gefühlt, dann gibt es jemand, der mich fragt. Und das ist immer ein Tipp, den ich gebe: sucht euch professionelle Trauerbegleitung, weil die einfach gerade, was den Umgang mit Kindern, die Ängste nehmen, die sagen, nein, man soll klar benennen und sagen, der kommt nicht wieder und der ist gestorben und der Körper ist tot und was passiert mit dem Körper und so. Aber in den entscheidenden Momenten hat mir das immer geholfen, zu wissen, okay, das ziehe ich jetzt durch und ich ziehe das jetzt durch und wir basteln jetzt ein Geburtstagsgeschenk für Papa und bringen das zum Friedhof und ich kann dann danach heulen. Also ich kann auch dabei weinen, aber das schlimme, dolle Heulen, das kann ich auch danach, wenn ich das dann noch brauche.
Du hast am Anfang Rituale gefunden, weil euer jüngstes Kind war 1,5. Also im Zweifel hat das später gar nicht mehr so vielleicht eine richtig echte Erinnerung, aber da hast du vorgesorgt.
Ja, also ich habe relativ schnell allen gesagt, bitte guckt, was ihr an Fotos und Videos habt und schickt mir das. Und das meiste hatte ich aber natürlich selbst. Und wir haben ein Tablet, auf dem ist das alles drauf. Und bei uns darf man zu jeder Zeit und immer Papa-Videos gucken. Also das zählt auch nicht als Medienzeit, sondern das läuft extra. Sorgt manchmal auch für Enttäuschung, weil sie hoffen, sie dürfen das Tablet und dürfen sich dann was anderes erschleichen. Aber ich merke recht schnell, wenn nach dem Papa-Video irgendein Quatsch angemacht wird.
Ja.
Und das habe ich ganz schnell. Und das ist halt auch etwas, was mir dann auch geholfen hat, weil ich habe dann halt ich hätte nicht direkt irgendwelche Videos gucken können, glaube ich, aber ich habe dann halt die Zähne zusammengebissen und gedacht, okay, das ist jetzt die Zeit, wo ich das einfach noch mitgeben kann, dass wir ganz viel gucken und uns einfach so einprägen und Erinnerungen nochmal auffrischen und da einfach so, damit einfach beide Kinder, aber vor allem der Kleine, immer trotzdem wissen, wer ihr Papa ist und ein Gefühl dafür haben, wie der so ist mit all seinen Macken. Also der wird auch hier nicht irgendwie verherrlicht und auf den Thron gestellt. Das war ein Mensch mit Ecken und Kanten und auch mit Fehlern und der hat mich auch genervt und wir haben uns auch gestritten. Und er konnte auch nicht alles und das gehört genauso dazu.
Katrin, Kinder trauern ja anders. Wie hast du das wahrgenommen? Wie konntest du sozusagen auf sie auch so eingehen, dass du sie in ihrer Trauer abholst und ihnen auch das Gefühl gibst, ja, da ist jetzt ein großer Verlust, euer Papa kommt nicht mehr, aber das Leben geht weiter. Das ist ja nicht möglich sozusagen auf der intellektuellen Ebene, sondern mit Kindern muss man da ja ganz anders umgehen. Wie hast du das geschafft?
Ich habe relativ früh den Satz gehört, Kinder trauern in Pfützen. Also für uns Erwachsene ist die Trauer wie ein riesengroßer Ozean und wir kämpfen und kämpfen und uns tut alles weh und wir gehen unter und dann kommt doch wieder die nächste Welle und es ist kein Land in Sicht. Für Kinder ist es eher so, dass sie spielen und hüpfen und springen durch die Gegend und auf einmal plumpsen sie in eine Pfütze. Und das ist die Trauer. Und dann sind sie da drin und dann sind sie da auch eine Weile voll drin und denken, das ist ein Ozean. Und dann flupp, steigen sie wieder aus der Pfütze raus und spielen weiter.
Schönes Bild.
Ja.
Das kann manchmal befremdlich sein anfangs, weil man dann so Fragen kriegt, wie, weiß ich nicht, kommt Papa niemals wieder und also so ganz Sachen, die einen als Erwachsenen, die man kaum aushält, weil das so eine Eiseskälte und so einen großen Schmerz verursacht, diese Frage von seinem eigenen Kind zu hören.
Ja. Von jetzt auf gleich.
Von jetzt auf gleich, puff. Und dann kommt wird Papas, liegt Papa jetzt in der Erde oder so. Mhm. Ja. Ne? Und dann ist dann die Zeit, wenn das Kind sagt, jetzt ist die Zeit, dann ist auch die Zeit, dann sprechen wir über alles, dann lasse ich alles stehen und liegen mittlerweile, dann ist egal, wohin wir gerade müssen, jetzt sprechen wir darüber, weil es geht auch nur kurz. Es sind meistens nur ein paar Minuten, es sind 2, 3 Fragen und dann tup, wird weitergespielt. Und das ist am Anfang total befremdlich, weil man denkt so, hey, jetzt ist endlich der Moment und jetzt fragst du endlich und jetzt, ich habe doch so viel vorbereitet und jetzt reden wir mal in Ruhe. Ja. und reparieren unser beider Seelen. Aber so geht das halt nicht, sondern es geht halt immer mal. Und aber dadurch machen Kinder es einem auch leicht. Also,
weil ich wollte gerade sagen, von dieser Leichtigkeit kann man ja selber auch profitieren,
ja,
ne?
Ja, ja. Das ist tatsächlich auch etwas, was in der ganz frühen Zeit bei mir selbst auch so war. Also man geht manchmal von ganz irren, schmerzhaften Erfahrungen in irgendwas rein, wo man dann lachen muss, weil dann einfach irgendwie ein Quatsch passiert. Also weil jemand, der zu einer Not-OP gerufen wird, sich um Verwandten beizustehen, der zieht sich in der Regel nachts nicht ordnungsgemäß an. Und dann steht man da, bekommt die schlimmsten Nachrichten. Und eine Viertelstunde später guckt man sich an und sagt, wie siehst du eigentlich aus? Und fängt an zu lachen. Also ja. Ich glaube, die Psyche hilft uns da auch manchmal, einfach Entlastung zu schaffen. Und auch uns Erwachsenen passiert das. Und bei Kindern hat das halt richtig System. Und das ist auch was Gutes.
Aber wie fühlt sich das für dich an, während du im Ozean schwimmst und deine Kinder immer wieder aus den Pfützen rausgesprungen sind? Wie war das für dich zu sehen, dass sie eben auch in einer Phase deiner Trauer total glücklich sind?
Eigentlich ist das der Rettungsanker, weil das ist ja der Grund, warum ich das überhaupt alles mache, ist, dass ich will, dass die Kinder da gut durchkommen. Und das ist auch der Grund, warum ich glücklich sein will und wieder und nicht nur so ja, pro forma jetzt eben mein Leben abrocken, bis ich dann auch hinterhergehen kann, sondern ich will auch ein gutes Leben, weil ich weiß, nur dann habe ich auch glückliche Kinder, wenn ich eine glückliche und ausgeglichene Mutter bin. Und das ist ja auch die Mutter, die mein Mann sich für seine Kinder so vorgestellt hat. Und deshalb ist das eigentlich so eine Art positiver Kreislauf. Also je besser es mir geht, desto besser geht es den Kindern, desto besser können sie aber auch mal zulassen, dann ihre eigene Trauer zuzulassen und Fragen zu stellen, weil sie merken, Mama kann das jetzt auch gerade. In dem Moment, wo es mir schlecht geht, kommt das eher nicht.
Ja. Und wie lassen Sie diese Trauer zu? Also wie zeigt sich die Trauer bei den Kindern?
Die zeigt sich in Fragen. Also dass man merkt, oh, da ist jetzt doch, also da merkt man dann auch, dass sie älter werden, dass die Fragen auch zutreffender werden sozusagen. Also es ist nicht mehr so sehr, so können wir eine große Leiter bauen und zu Papa gehen, sondern die Fragen werden präziser und erwachsener sozusagen. Und dadurch äußert sich das, aber es äußert sich auch in plötzlichem Weinen und in wirklich ganz großer Traurigkeit und in Verzweiflung darüber oder auch Wut oder auch Neid auf andere Kinder, die ihren Papa haben und solchen Dingen. Aber alles, was artikuliert werden kann, macht mir immer Mut, weil ich denke, okay, jetzt können wir drüber sprechen. Das wird jetzt gerade nicht in sich reingefressen. Ich höre am Weinen der Kinder, höre ich mittlerweile, ob es um Papa geht. Wenn ich das höre am Ton, dann bin ich fast so, dass ich denke, es ist gut. Ich bin froh um jedes Mal, dass es passiert, weil ich glaube, dass es hilft beim Heilen.
Ja.
Gab es denn eine Frage, die dich vielleicht besonders überrascht hat oder verwundert oder vielleicht sogar auch überfordert hat?
Naja, es ist immer so ein Rantasten daran, wie man altersgerecht erklärt. Ne? Ja. Also wie erkläre ich, was Papa da eigentlich passiert ist? Und bedeutet das, weil es ja auch so plötzlich war, bedeutet das, dass jeder jederzeit umfallen kann und sterben kann? Und die ehrliche Antwort ist ja. Und das dann aber ohne zu lügen so zu verpacken, dass man trotzdem eine Zuversicht vermittelt und sagt, ich bin aber hier und ich verspreche dir, ich probiere alles, dass das nicht passiert. Das hat Papa zwar auch, der konnte da nichts für, aber wir müssen jetzt einfach darauf hoffen, dass Papa uns auch beschützt und dass wir nicht nochmal so ein schlimmes Pech haben. Und das ist eigentlich immer sowas, weil Ehrlichkeit da halt super wichtig ist. Die merken das, wenn man lügt und flunkert. Und die ein, zwei Mal, die ich probiert habe, was abzukürzen, das fliegt mir dann auch um die Ohren. Und ja, aber das ist auch so ein Lerneffekt.
Sag mal, du bist ja auch sehr aktiv auf Instagram, teilst da auch ganz, ganz offen, was dich bewegt und was Trauer mit dir macht. Wie sehr hat es dir geholfen, damit in die Öffentlichkeit zu gehen?
Ja, also eigentlich ist es nicht so sehr das. Also was mir geholfen hat von Anfang an, ist, dass ich ein sehr kommunikativer Mensch bin und dass ich leicht Worte finde und dass ich schon im Krankenhaus, aber auch immer danach ziemlich präzise formulieren konnte, was mich gerade umtreibt und was das Unglaubliche an all dem ist. Ich glaube, das hat es meinem Umfeld von Anfang an leicht gemacht, auch offen auf mich zuzugehen und mir entsprechend zu helfen. Und ich kann auch gut nach Hilfe fragen. Ich kann gut einteilen, okay,
das ist gut, ja.
Dem traue ich das zu und der kann mir dabei helfen. Also der kann jetzt sich mal meine ganzen Kontoverbindungen angucken und mir sagen, wie das geht. Und der kann meinen Drucker reparieren. Da bin ich echt relativ hemmungslos.
Cool.
Dann. Ja. Das konnte ich früher nicht, aber wenn man denkt, keinem geht es beschissener als mir, dann geht das ganz gut.
Ja.
Ich habe aber, was so den Schritt an, also ich habe in meinem Umfeld und so, ich habe immer offen gesprochen, aber was diesen Schritt in die richtige Öffentlichkeit, weil ich auch Journalistin bin und das, also ich weiß sehr gut, was Öffentlichkeit bedeutet so. Mhm. Und das öffentlich zu machen, hat mich 2 Jahre gekostet. Also ich habe da 2 Jahre lang, 2 Jahre drüber nachgedacht, weil ich, also 2 Dinge waren direkt, nachdem mein Mann gestorben ist. Das eine war, ich habe irgendwann nachts im Ehebett meiner Eltern, wo wir die ersten Tage waren, gelegen und habe mein Handy genommen und habe bei Instagram nach anderen Jungverwitweten gesucht und habe kein Profil gefunden, das irgendwie zu mir passte, weil ich, also ich fühlte mich so allein mit dem, was passiert ist, wusste aber, das kann ja nicht sein, aber ich habe niemanden gefunden, wo ich mich gut identifizieren konnte. Mhm. Das war so eine Erkenntnis, die dann bei mir nach und nach gesickert ist. Okay, vielleicht wäre es ja auch cool, das zu schaffen. Weil es gibt zwar viele, aber da muss ja auch irgendwie so eine Art Wellenlänge muss ja auch drunter
kommen. Ja.
Und das andere war, dass ich ebenfalls, glaube ich, im Bett meiner Eltern lag und früh morgens aufgestanden bin und gesagt habe, ich muss an euren Computer, ich schreibe ein Buch. Und habe mich hingesetzt und habe geschrieben. Und ich bin zwar Journalistin, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich immer Tagebuch geschrieben habe oder solche Dinge. Ja. Aber ich habe mich halt hingesetzt und habe das Erlebte direkt aufgeschrieben. Und das hat mir total geholfen. Und dann zu merken, okay, ich spreche einerseits offen darüber, das fällt mir auch leicht. Ich finde auch Worte dafür, ich kann das auch aufschreiben. Und es fehlt sowas irgendwie. War dann nach 2 Jahren so die Erkenntnis zu sagen, okay, ich glaube, ich mache das jetzt. Ich probiere das einfach mal. Und ich habe vorher überhaupt nichts in den sozialen Medien gemacht. Und mein Mann war da auch total gegen und fand es immer, dass jeder, der das macht, eigentlich nur Selbstdarstellung betreibt. Ja. Was auch ein Stück weit ja natürlich stimmt. Und das ist mir deswegen sehr schwer gefallen. Aber ich habe dann mit Familie und Freunden das quasi angekündigt und besprochen und gesagt, ich mache das jetzt einfach, weil ich glaube, dass das Leuten helfen kann. Und in der Tat ist das so. Nicht, es sind jetzt keine zig Millionen, aber es sind immer mal wieder Menschen, die mir schreiben und sagen, ey, du hast mir gerade heute echt geholfen.
Ja, und bestimmt super viele stille FollowerInnen auch, ne? Ja. Die dann dein Profil sehen, vielleicht auch im Elternbett liegen und gerade durchscrollen, wen es da so gibt und dich finden. Du hast genau unter so einem Post mal geschrieben, dass du gedacht hast, ich werde nie wieder unbeschwert sein können. Hast aber die Erfahrung gemacht, dass das durchaus auch wieder gehen kann. Wann war so der Moment, wo du gedacht hast, jetzt ist es soweit, jetzt nimmt mein Leben wieder Fahrt auf?
Das ist eher so eine Sammlung an Erfahrungen und an Momenten. Also es passiert ganz oft wieder. Also das ist, wenn die Kinder unbeschwert spielen und alles eigentlich so ist, wie wir uns das immer erträumt haben. Die entwickeln sich auch unglaublich und es passieren Dinge, die man sich ja noch gar nicht vorstellen konnte, als man die im Kreis halt in den Armen hatte. Und wenn ich dann merke, da passiert so viel und ich will das auch voll erleben. Ich will jetzt nicht einfach nur durchhalten. sondern es lohnt sich. Und es ist so schrecklich, dass er nicht so dabei sein kann, wie wir das wollten und dass das alles mit so viel Strapazen einhergegangen ist und so, aber es ist trotzdem lohnenswert und toll. Und es ist natürlich auch so, dass ich mich selbst nochmal anders kennengelernt habe. Also in dieser ganzen Tiefe und dem Schmerz bin ich halt auch echt total gewachsen und habe Begegnungen gehabt und Erfahrungen mit mir selbst, wo ich sage, das hätte ich halt so nicht gehabt. Und da bin ich auch stolz drauf. Also ich bin jetzt ein anderer als vor 3 Jahren. Und das ist auch irgendwie gut so. Und ich habe auch voll Bock aufs Leben. Das hatte ich erst gar nicht, aber jetzt denke ich so, nee, es gibt auch so viel, was ich machen will. Und ja.
Wie hat sich denn deine Trauer verändert aus dem tiefsten Loch, in dem du saßt, wo du kaum noch einen Lichtschimmer empfangen hast, dahin, dass du jetzt sagst, ja, ich kann mein Leben auch wieder genießen und ich will das auch. Und davon träumen jetzt viele, die sich gar nicht vorstellen können.
Ja.
Aber wie wandelt sich Trauer? Wie hast du es persönlich erlebt?
Also ich würde fast so sagen, dass die Trauer einen erstmal richtig doll verschlucken muss und auffrisst. Und dann geht sie so in einen über und dann passiert aber auch wieder Neues. Also in den ersten Wochen und vielleicht auch Monaten war zu jeder Nachtzeit oder frühmorgens, wenn ich wach wurde, hatte ich immer ein Wort direkt im Kopf und das war gestorben. Ich bin immer mit diesem Wort wach geworden. Ich habe das nie vergessen. Ich hatte auch nie dieses Erschrecken, dass man, na, wie man sich das vorstellt, dass man dann schläft und dann wacht man so auf und dann fällt es einem wieder ein. Nein, das war immer in meinem Kopf. Und dieser Schmerz, es ist wirklich, Trauer ist ein wirklich körperlicher Schmerz, der war omnipräsent und die ganze Zeit und der tat so weh und hat so, so, so gebrannt. Aber irgendwann gehen die Spitzen so ein bisschen raus, die Schärfe geht so ein bisschen raus und dieses Gestorben habe ich immer noch so im Kopf. Also ich das ist Teil meiner Identität geworden, meines eigenen Ichs, dass ich weiß, mein Mann, meine große Liebe ist gestorben und ich lebe mit diesem großen Verlust. Das vergesse ich nie, das geht auch nicht weg, aber es nimmt alles von mir ein, es ist jetzt ein großer, wichtiger Teil, aber es gibt sehr viel drumherum. Also ich finde, es ist auch ein bisschen wie, es gibt doch diese Fakire oder wie man die nennt, die so verrückte Kunststücke oder Akrobatik machen und die dann so mit bloßen Füßen über Scherben laufen.
Oder heiße Kohlen oder so.
Oder heiße Kohlen. Ja. Ich stelle mir immer Scherben vor. Ich stelle mir vor, also ich bin wirklich monatelang über diese Scherben gelaufen und ich hatte offene, blutige Füße. Es war immer alles kaputt und es tat immer wieder weh. Und irgendwann fängt das aber an, dann wieder aller Widrigkeiten krustet das so ein bisschen zu. Und es wird so ein bisschen, es ist so ein bisschen geschlossen und es geht wieder. Und dann trittst du wieder auf eine Scherbe und es geht wieder alles von vorne los und so. Mhm. Aber irgendwann humpelt man dann über diesen Scherbenweg mit so dicken Klumpfüßen und kriegt es schon irgendwie hin. Und das ist der Moment, wo man dann merkt, okay, immerhin kann ich wieder laufen.
Ja.
Und irgendwann tanzt man da drauf und jongliert noch mit Feuerbällen, weil das einfach, also das Leben bringt ja auch wieder neue Krisen und Herausforderungen. Und auch die gehen dann irgendwann wieder, weil man halt einfach diese krasse, fette Hornhaut hat. Ja. Und
Also die Kernbotschaft, die ich wahrnehme, ist, haltet durch. Und was ich auch bei dir gelesen habe, das fand ich ein wunderschönes Bild. Bulabü ist jetzt nicht mehr, aber jetzt ist Bulabü 2.0. Also das verbindet eigentlich das, was du gesagt hast. Die tiefste Trauer jetzt hin auch wieder zum neuen Leben. Ja, das Alte ist nicht mehr. Wie soll es auch sein? Dafür fehlt ein viel zu wichtiger Mensch. Aber es geht trotzdem weiter. Es geht anders weiter und es ist trotzdem gut.
Ja, genau.
Und welche Traditionen habt ihr geschaffen in der Familie, im Freundeskreis auch, um eben deinen verstorbenen Mann mit euch leben zu lassen?
Also erstens sprechen wir immer und ständig über Papa und auch so, wie er so ist, so als ganz normaler Mensch mit seinen ganzen Fehlern und Macken und Beklopptheiten, die so ein Mensch dann so hat. Wir haben immer eine Papakerze auf dem Esstisch stehen, die wir beim Essen anmachen, die wir immer wieder neu basteln und neu gestalten. Und wir feiern seinen Geburtstag. Also an seinem Geburtstag bekommen jetzt immer die Kinder Geschenke. Die gibt es dann am Friedhof und da feiern wir dann, da kommen wir zusammen mit Freunden und so und essen Kuchen und machen Picknick. Und an seinem Todestag kommen wir auch immer zusammen mit vielen Leuten. Dieses Jahr haben wir das erste Mal einen Spendenlauf dann, weil er beim Joggen quasi umgefallen ist, sage ich immer. Und wir haben einen Spendenlauf organisiert und sind quasi auf seiner Laufstrecke mit an die 50 Leute waren wir gelaufen. Boah. Wir haben Spenden gesammelt.
Tolle Idee.
Für die Arbeit bei uns in der Region. Also er ist immer überall irgendwie dabei und sein Name wird genannt und wir lachen zusammen mit und über ihn sozusagen und halten ihn lebendig und nicht, also ich möchte halt, also er war ein unglaublich lebensfroher, musikalischer, geselliger Mensch, der Menschen das Gefühl geben konnte, ganz geliebt zu sein und ich möchte nicht, dass er so eine Art tragische Figur nur ist. Das ist einfach nicht. Das wird ihm überhaupt nicht gerecht. Und deswegen möchte ich, dass das mit dieser Lebensfreude, die er immer versprüht hat, auch weitergeht.
Wenn du, Katrin, all das Erlebte in den vergangenen 3 Jahren mal zuspitzen müsstest auf die wichtigste Botschaft, was würdest du der Katrin von damals aus Sicht der Katrin von heute als wichtigstes mit auf den Weg geben?
Ich glaube, ich würde einfach sowas sagen wie hab Vertrauen. Hab Vertrauen und Zuversicht. Also vertrau dir selbst, vertrau auch ihm. Er passt schon auf, dass es wird und du kannst das schaffen und du kannst so viel mehr. Und also es gibt nicht einen Schlüssel. Es gibt einfach so dieses Vertrau auf dein Herz, vertrau auf dein Bauchgefühl und glaub an dich selbst und an deine eigene Kraft. Und da kommt auch, also das ist nicht nur meine Kraft, sondern da steckt auch immer noch er so drin. Also er ist irgendwie immer mit dabei und macht sich manchmal irgendwie bemerkbar. Und wenn es nur in unseren Erinnerungen ist, und das ist ja auch oft so diese Motivation, kann ich auch manchmal daher schöpfen, dass ich weiß, was will er denn? Was würde er sich jetzt wünschen? Ja. Und dann gebe ich halt nochmal mehr Gas. So. Aber es gehört auch dazu, sich hängen zu lassen und das alles scheiße zu finden. Das ist der allergrößte Mist, der passieren kann. Mhm. Und das ist einfach grausam und es ist für immer ungerecht und unfair. Der Tod ist nicht fair. Der fragt nicht, wer ist dran und wer hat gerade Bock. Der steht auch nicht vor dir und sagt so, ja, wir hätten jetzt hier, also auf unserer Bestellliste steht heute ihr Mann. Sind Sie damit denn einverstanden? Ja. Sind Sie sich vorbereitet oder sollen wir im halben Jahr wiederkommen? Das ist halt so nicht.
Ja.
Das knallt dir ins Leben und dann muss man da mal was mit machen irgendwie. Auch wenn man die Kraft dafür eigentlich oft gar nicht hat. Aber es drängt sich dann halt irgendwie auf, wenn man Glück hat. Das Leben. Nicht nur der Tod, auch das Leben drängt sich auf.
Zum Glück. Ja, Katrin, ich finde, das war ein sehr schönes Schlusswort auch, ein mutmachendes und ermunterndes. Und ich finde, du bist eine wirklich beeindruckende Persönlichkeit, weil du auf eine Art und Weise über dein Schicksal sprichst, das nicht irgendwie verhärmt wirkt, das dich sowohl optimistisch zeigt und auch mit Humor, als auch nicht verleugnen, das, was in dir tiefe Wunden geschlagen hat. Du hast die ganze Palette, die du uns auch heute hier in Auszügen gezeigt hast, ohne Verbitterung und mit viel Zuversicht fürs Leben. Und ich glaube, da können sehr viele andere Mut draus schöpfen und sagen, ja, ich sitze jetzt mittendrin, es ist übel, aber Katrin ist rausgekommen, ich werde ihr folgen und das wäre schön.
Ja, das wünsche ich mir auch sehr, wirklich.
Vielen Dank.
Fühlt sich an, als geht es nicht weiter, aber es geht weiter, auch wenn es hart ist.
Und das ist das Tolle, ja.
Ja.
Ja, herzlichen Dank.
Ich sage danke. Dank. Danke für die Einladung und dass ihr euch diesem Thema stellt.
Danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie heute wieder dabei waren. Wenn Sie diese Folge berührt hat, teilen Sie sie gerne. Bis zum 19. September gibt es jede Woche ein neues Gespräch.
Unser nächster Gast ist Lars Ament, einer der bekanntesten Bestseller-Autoren, Mentoren und Podcaster in Deutschland. Wir sprechen mit ihm über sein neues Buch, Coming Home heißt es, seit Juli im Handel. Und darin erzählt er offen, wie ihn der Tod seiner Mutter getroffen hat. Und das mitten in einer Zeit, in der beruflich eigentlich alles super lief. Er spricht ganz offen über Trauer, Abschied und die offenen Fragen, die so ein Verlust mit sich bringen und wie er dann aber auch seinen eigenen Weg zurück zu sich selbst gefunden hat. Wir freuen uns, wenn Sie dann auch wieder mit dabei sind. Und an dieser Stelle noch der Hinweis auf unser eigenes Buch Sterben ungeschminkt heißt das. Näheres dazu finden Sie auch in den Shownotes. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Sterben und Trauern, der Podcast.